Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann Johannes 5, Vers 24, ein Wort Jesu Christi. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Meine lieben Freunde, in den letzten Jahrzehnten ist eine Fülle von Büchern über die Zukunft erschienen. Alle Schreiber wurden angeregt durch die Tatsache, dass es seit 1948 wieder einen Staat Israel gibt, womit eine der interessantesten Prophezeiungen der Bibel sich erfüllt hat. Eine Fülle von Büchern wurde geschrieben und es wurde viel vorhergesagt, wie alles läuft. Natürlich kann man nie ganz sicher sein, ob es dann auch so geht. Und einiges, habe ich auch schon festgestellt, aus solchen Büchern hat sich inzwischen schon als falsche Vorhersage erwiesen. Ich heute Abend will das Thema anders anfassen. Ich bin ein sehr wirklichkeitsbezogener Mensch und ich müsste vielleicht mein Thema nennen: Was bringt die Zukunft dir und mir? Ich glaube, es ist wichtiger, dass du und ich uns richtig auf die Zukunft einstellen, als dass wir genau sagen können, wie das Verhältnis zwischen Russland und Israel sich abspielen wird. Das ist sicher eine interessante Sache, aber ich meine, uns allen sollte das Hemd näher sitzen als der Rock. Wir Menschen möchten alle gern die Zukunft wissen und das ist sehr verständlich, denn das Schwierige und Wichtige in unserem Leben sind immer die Entscheidungen. Und die Entscheidungen sind ein gewisser Vorgriff auf die Zukunft. Darum ist es so wichtig, die Zukunft zu wissen. Darum laufen heute auch viele Menschen zu Wahrsagern oder sie lesen Horoskope. Man kann davor nicht genug warnen. Von den Horoskopen ist sicher der größte Teil reiner Schwindel und die, die sie schreiben, werden wohl über niemanden so viel lachen wie über die, die sie lesen. Wenn die Sachen aber kein Schwindel sind, dann sind sie dämonisch. Und dann ist es noch ernster. Es gibt nun eine Zukunft für unser Erdenleben und eine für unsere Ewigkeit. Und ich möchte zunächst einmal ganz kurz etwas über das sagen, was Gott uns für unser Erdenleben empfiehlt. Gott lässt uns als erstes sagen, dass es sich lohnt, nach Gott zu fragen. Wir lesen in der Bibel den Satz: Die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Und wir lesen weiter die Zusage: Kein Gutes wird er vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Wir hätten ja alle gern auch auf der Erde schon ein angenehmes Leben und das Wort Gottes sagt uns, wie wir dazu gelangen können. Ich will aber noch auf eine Sache weiter eingehen. Die Bibel drängt sehr darauf, dass wir den Armen helfen. Im Psalm 41, Vers 1 steht: Glückselig, wer Acht hat auf den Armen, am Tage des Übels wird der Herr ihn erretten. Das ist eine herrliche Zusage. Und kein vernünftiger Christ kann die lesen, ohne sie ernst zu nehmen. Dann ein Wort aus Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Der wird ihm wieder Gutes vergelten. Der Gedanke, dass ich, ein Menschlein, ein Geschöpf, Gott etwas leihen kann, der ist geradezu faszinierend. Und wenn man einmal davon erfasst ist, dann geht man mit seinem Gelde vorsichtig um und fragt sich, wem könnte ich helfen, wo ist Not? Nun ein zweiter Satz für unsere Zukunft. unsere irdische Zukunft, obwohl sich das auch auf die Ewigkeit bezieht. Galater 6, Vers 7, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist ein Beispiel für die Landwirtschaft und den Kleingärtner ist das selbstverständlich. Er kann nur ernten, was er gesät hat. Aber dass das Auge auf uns zutrifft, das übersehen wir so oft. Die Jugend ist in erster Linie die Zeit des Säens und das Alter ist die Zeit des Erntens. Und die Jungen, die säen unbekümmert drauf los und ahnen nicht, dass sie das selber einmal ernten müssen. Darum ist das Alter oft viel schwerer als die Jugend. Die haben sich selber so viel eingebrockt, dass sie jetzt Tag für Tag damit zu tun haben, es auszulöffern. Und wir sollten alle in der Jugend viel vorsichtiger säen, als wir es gewohnt sind. Und ich will nur an ein ganz wichtiges und sehr wohlbekanntes Wort erinnern. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Wer hätte nicht den Wunsch? Und wie einfach ist es zu sichern? Und wie wenige haben das Vertrauen in Gott, diesen Weg zu gehen? Nun zur Frage nach der Ewigkeit. Die Bibel spricht in erster Linie über die Dinge, die nach dem Tode kommen. Und da machen wir eine erstaunliche Feststellung. Für diese Dinge interessiert der normale Mensch sich nicht. Das ist das große Problem. Da steht Gott und hat etwas zu bieten. Etwas Wichtiges, etwas Großes. Er bietet uns das ewige Leben. Und da steht der Mensch und sagt, das brauche ich nicht. Und dann kommt der Mensch mit seinen Forderungen zu Gott. Gib mir dies, gib mir das. Und dann sagt Gott, das brauchst du nicht. Und so kommen Mensch und Gott so oft schwer miteinander zurecht. Stellen wir uns vor, hier in diesem Zelt spräche ein Mann, vielleicht ein Arzt. Und dieser Arzt hätte den Ruf, dass er verbindlich etwas darüber sagen könnte, wie man sein Leben um 10 Jahre verlängerte. Ja, das Zelt wäre voll bis zum Platzen. Wenn man aber darüber spricht, wie die Ewigkeit aussehen soll, dann haben die Menschen kein Interesse. Einer liegt hier falsch. Gott oder wir? Das Desinteresse der meisten geht so weit, dass sie die Frage nicht einmal prüfen. Wenn mir jemand sagte, ich habe über die Frage ernsthaft nachgedacht, ich habe das Neue Testament 2-mal gelesen, außerdem 5 Bücher über das Leben nach dem Tode und ich glaube nicht, dass da was kommt. Das wäre wenigstens nur eine Stellungnahme. Aber die meisten denken nicht einmal darüber nach. Ich kann so etwas nicht verstehen. Jesus Christus kam auf unsere Erde, um die Frage der Ewigkeit zu lösen. Er hat von sich gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat die Frage unserer Ewigkeit gelöst. Das war ihm wichtig. Er hat sich nicht um Abrüstung gekümmert, auch nicht um Arbeitslosigkeit. Er ist der Auffassung, dass das Dinge sind, die wir selbst klären können. Er weiß aber, dass wir die Frage unserer Rechtfertigung vor Gott nicht klären können. Und darum hat er diese Sache in die Hand genommen. Und diese Frage ist mit Abstand die wichtigste für unsere Zukunft. Wer hat nun Recht? Unser Herr, wenn er vom ewigen Leben spricht, oder wir, wenn wir so banal festhängen am Irdischen? Ich erinnere noch einmal an die beiden Verse, die wir zu Anfang lasen. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und an das Wort Jesu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Ist die Bibel denn ein zuverlässiger Wegweiser für die Zukunft? Da können wir sagen, ja, das ist eines ihrer Hauptgebiete. Das Alte Testament ist voll von Prophezeiungen und die meisten haben sich bereits erfüllt. Ich will einige nennen. Über Babylon wurde gesagt, dass es völlig zerstört würde, dass die Steine nicht weggeräumt würden, dass nie wieder aufgebaut würde und dass da auch niemand mehr übernachten würde. Babylon war damals die größte und stolzeste Stadt. Seine Mauer war so stark, dass man mit einem vierspännigen Wagen oben darüber fahren konnte. Babylon ist zerstört worden, eigentlich nichts Besonderes. Es gibt keine große Stadt des Altertums, ich wüsste keine, die nicht zerstört worden ist. Das Erstaunliche ist, dass nicht wieder aufgebaut worden ist, denn die anderen sind alle wieder aufgebaut worden. Und das Erstaunliche ist, dass auch heute noch aus Angst vor Dämonen nicht einmal die Beduinen in Babylon übernachten. Von Tyrus, davon kann man in Hesekiel 26 lesen, ist auch vorausgesagt worden, dass es zerstört würde, wieder nichts Besonderes. Aber es ist auch vorausgesagt worden, dass der letzte Stein ins Meer geworfen werden würde und dass selbst der Staub gefegt und ins Meer geworfen würde. Und das hat sich buchstäblich erfüllt, als Alexander der Große die Stadt eroberte. Von Israel ist vorhergesagt worden, dass es zerstreut werden würde in alle Länder der Erde, dass es aber wieder gesammelt würde und wieder ein Volk in seinem Lande sein werde. Diese Prophezeiungen sind sehr alt. Wir finden sie schon bei den großen Propheten des Alten Testamentes, die vor ungefähr 2500 Jahren prophezeit haben. Es ist für uns Menschen völlig unvorstellbar, eine solche Sache in solche Entfernung zu sagen. 2500 Jahre in die Zukunft. Daran kann man erkennen, dass die Bibel wirklich ein Spezialist für die Zukunft ist und wir sollten sie ganz, ganz ernst nehmen. Die Bibel betont, wie ich schon sagte, die Auferstehung, das Leben nach dem Tode. Ich will darauf heute nicht weiter eingehen. Wir haben uns einen ganzen Abend mit dieser Frage befasst. Es ist eine Aussage, die wir einfach nicht streichen können. Eine Aussage, die begründet ist im Charakter Gottes, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Liebe. Ohne Auferstehung wäre Gott nicht der, den die Bibel uns zeigt. Aber was kommt dann, wenn wir auferstehen? Da kommen zwei Dinge. Einmal die Abrechnung und einmal das Gericht. Die Abrechnung kommt für die Gläubigen, das Gericht kommt für die Ungläubigen. Das sind zwei Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Aber jetzt muss ich noch erst auf eine Frage eingehen, die der eine oder andere sich stellen könnte. Warum eigentlich beweist Gott uns nicht, dass es eine Auferstehung gibt? Es wäre doch alles so einfach, wenn er es uns bewiese. Er könnte doch jeden Menschen, wenn er 15 alt geworden ist, für einen halben Tag in den Himmel tun und eine Woche drauf, vielleicht für eine halbe Stunde, die Hölle sehen lassen. Dann wäre doch alles gelaufen. Warum tut er das nicht? Wir müssen dazu Folgendes wissen. Das Leben des Menschen, der beiden ersten Menschen, begann in der Gegenwart Gottes. Damals gab es keinen Zweifel, ob Gott war oder nicht. Und damals war noch kein Gedanke an Sterben und mit ihm auch nicht an Auferstehung. Und damals sind die Menschen bei der ersten Erprobung zum Feind Gottes übergelaufen. Etwas ganz Schändliches. Der Teufel war einer der größten Engel Gottes. Er hatte sich gegen Gott empört. Und Adam und Eva liefen zu Gottes erklärtem Feind über. Sie wurden geleitet von ihrem Misstrauen gegenüber Gott und von der Begierde, die sie hatten, die sie zum beherrschenden Zug ihrer Entscheidungen machten. Und seit dem Tage sitzt das Misstrauen gegen Gott in uns Menschen. Es wird von außen gesteuert vom Teufel. Und kein Mensch kann es aus eigener Kraft überwinden, nur der Geist Gottes kann es überwinden. Die Dinge, die wir von Gott glauben sollen, sind aus der Sicht Gottes selbstverständlich. Gott erwartet überhaupt nichts Erstaunliches aus seiner Sicht. Wohl etwas, das erstaunlich ist, in den Augen der Menschen, von denen Gott sagt, verfinstert am Verstande. Gott sagt uns, dass es eine Auferstehung gibt, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird, dass er die, die ihm in Treue gedient haben, überreich entlohnen wird, dass er die richten wird, die gesündigt haben. All das sind Dinge, die sollten uns selbstverständlich sein. Gott sagt uns, dass die Zeit auf unserer Erde nur unsere Bewährung ist, dass sie gar nicht unser eigentliches Leben ist. Darum lässt Gott es auch zu, dass Menschen, die ihm in großer Treue dienen, durch unendliches Leid gehen müssen. Denken wir nur daran, dass viele unserer Brüder und Schwestern in kommunistischen Ländern, auch in Afrika hörte ich kürzlich, ihres Glaubens wegen oft jahrelang in den Gefängnissen sitzen, in Straflagern leben, oft gefoltert werden. Gott weiß all das, aber Gott sagt uns auch, was er vorhat. Und wir wollen einmal ein Wort aus Offenbarung 21 lesen, Vers 4 und 5. Und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Unsere Zeit, die so unsagbar schwer sein kann an Not, nicht in allen Fällen ist, wir haben nicht so viel Not, aber sein kann, die nennt Gott das Erste, eine Zeit, die einmal vorübergeht. Nun steht vor uns die Frage, wann geht dieses, unser Zeitalter, zu Ende? Es gibt bei Gott immer bestimmte Zeitalter und wir leben zurzeit im Zeitalter der Gnade, in dem Zeitalter, in dem das Evangelium verkündigt wird. Und da wollen wir als Erstes ein Wort lesen aus Markus 13, Vers 32, das uns vorsichtig werden lässt in unseren Behauptungen. Da sagt der Herr Jesus, von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel sind, noch der Sohn, sondern nur der Vater. Wir können also nie aufstehen und sagen, dann ist unser Zeitalter zu Ende. Allerdings sollten wir auch beachten, dass sowohl hier wie in Matthäus 5, 24 steht, von jenem Tag und jener Stunde. Tag und Stunde sind sehr genaue Angaben. Und der Herr Jesus hat den Juden einmal vorgeworfen, dass sie die Zeichen der Zeit nicht zu deuten vermögen. Also die Zeichen der Zeit sollten wir schon deuten. Und wenn wir an die herantreten, dann müssen wir sagen, dass unsere Zeit wahrscheinlich oder unser Zeitalter diesem Ende außerordentlich nahe ist, wenn wir uns auch niemals auf ein Jahr festlegen sollten. Was spricht nun dafür, dass dieses Zeitalter bald zu Ende geht? und dass das sich verwirklicht, was wir in der Offenbarung lesen. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel und sie sagt uns sehr viel von der künftigen Welt, verhältnismäßig wenig Teile befassen sich mit unserer jetzigen Zeit. In der Offenbarung finden wir immer Ausdrücke, die darauf hindeuten, dass alles weltweit ist. Es heißt zum Beispiel in 6 Vers 10, die, die auf der Erde wohnen. 8 Vers 13, wehe denen, die auf der Erde wohnen. 13 Vers 8, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Bis vor kurzem spielte sich alles in Ländern ab, dann in Erdteilen. Erst in unserer Zeit wird die Weltgeschichte weltweit. Und wenn heute in Kuba ein Schuss falsch losgeht, kann das uns genauso berühren wie die Leute in China oder in Australien. Und alles, was in der Offenbarung ist, läuft weltweit. Ein zweites Wort, das auf unsere Zeit besonders zutrifft, ist das Wort ratlos. Der Herr Jesus hat gesagt, es kommt dann zur Ratlosigkeit der Völker. Da ist einmal der Begriff der Umweltverschmutzung. Das ist eine Sache, die sehen wir, die führen wir sogar selber herbei. Unsere Sachverständigen sprechen und beraten darüber und wir können sie doch nicht hindern. Dann sind da die vielen Schwierigkeiten. Wir haben bald Wassernot, nicht mehr genug zu essen, der Raum wird knapp. Wir wissen nicht, wie wir mit der Rüstung fertig werden, nicht mit der Inflation, nicht mit dem Terror. Wir hängen an allen Ecken fest. In vielen Ländern haben wir eine Pattsituation, dass sich zwei Mächte gegenüberstehen, wie etwa in Berlin, wo die Russen und die Amerikaner direkt voreinander stehen. Das haben wir überall, in Mittelamerika, in Afrika, an den verschiedensten Stellen. Ein weiteres Beispiel ist der ungeheure Verfall der Sitten. Jetzt muss man klar sehen, es hat einmal zu allen Zeiten Unsittlichkeit gegeben, aber heute ist sie amtlich anerkannt. Heute werden die Kinder in der Schule sogar schon dazu aufgefordert. Also etwas ganz anderes, als wenn es früher heimliche Schar und der Verachtung der Öffentlichkeit gewiss sein konnte. Dann der Verfall des Glaubens. Es hat zu allen Zeiten Menschen innerhalb der Kirche gegeben, die ihren Glauben aufgaben. Heute sieht das anders aus. Ein Beispiel. Da war der englische Bischof Robinson, der schrieb ein Buch, das den etwas unglücklichen deutschen Titel hat, Gott ist anders. Dieser Mann erklärt darin ziemlich deutlich, dass er überhaupt nicht an einen persönlichen Gott glaubt. Das hindert aber nicht daran, dass er weiter als Bischof noch jahrelang tätig war, Kinder taufte, junge Leute traute, alte Beerdigte, Predigten hielt. Das konnte er alle noch weitermachen. Früher wäre er in Windeseile exkommuniziert worden. Der stärkste Hinweis aber darauf, dass unsere Zeit bald zu Ende geht, ist das Volk Israel. Wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, das Zeitalter der Gemeinde, knüpft Gott mit Israel an und damit er anknüpfen kann, muss ja Israel da sein. Und da ist Folgendes interessant. Seit Pfingsten gibt es auf der Erde die Versammlung Gottes oder wie einige lieber sagen, die Gemeinde Jesu Christi. Und es gab damals noch das Volk Israel. Sie waren also eine Zeit lang beide nebeneinander. Dann wurde Jerusalem zerstört, Israel schied aus. Jetzt hatten wir nur noch die Gemeinde Jesu Christi auf der Erde. Seit 1948 ist auch Israel wieder da. Und in Kürze wird die Gemeinde ausscheiden und Israel allein weitermachen. Das ist wie bei einem Staffellauf. Da war eine kurze Zeit vom Pfingsten bis zur Zerstörung Jerusalems, da wurde der Stab übergeben von Israel an die Gemeinde Gottes. Dann ist die Gemeinde Gottes allein weitergelaufen, 1900 Jahre, und jetzt ist sie wieder dabei, den Stab zu übergeben an Israel. und sie wird in Kürze von der Bahn laufen und dann läuft Israel allein weiter. Was ist dann? Dann wird kein Evangelium mehr verkündigt werden, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben, dass ein Mensch Frieden findet. Die Bibel sagt uns, dass dieser Zeitpunkt bald kommt und wir müssen uns darauf einstellen. Über unsere Erde werden dann schwere Gerichte ergehen. Wir lesen in der Offenbarung, dass einmal ein Drittel der Menschen umkommt und dann ein Viertel. Wenn man davon ausgeht, dass das Viertel von den verbleibenden zwei Dritteln genommen wird, so kommen insgesamt die Hälfte der Menschen um. Es gibt Aussagen, die darauf hindeuten, dass das die westliche, die christliche Welt sein wird. Und das ist wieder für uns besonders ernst. Die Gläubigen werden dann vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Das griechische Wort für Richterstuhl heißt Bema. Ich kann kein Griechisch, aber so einiges kriegt man mit. Bema ist nicht der Sitz eines Richters, sondern der Stuhl eines Preisrichters bei einem Sportfest. Vor dem Richterstuhl des Christus werden keine Sünden gerichtet. Die Menschen, die vor dem Richterstuhl des Christus stehen, haben Vergebung ihrer Sünden. Es sind die, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. Es geht vor dem Richterstuhl des Christus um unsere Werke. Ich kann das gar nicht genug betonen. Es gibt viele Christen, die verstehen nicht, dass es um ihre Werke geht. Wir sollen ganz sicher gute Werke tun, wenn wir auch durch die guten Werke nicht errettet werden. Aber sobald wir errettet sind, sollen wir gute Werke tun, buchstäblich jede Menge. Und vor dem Richterstuhl des Christus wird sich das zeigen. Wir lesen davon in 1. Korinther 3 von Vers 11 an. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Hier haben wir zweimal das Wort geoffenbart gehört. Und jetzt lesen wir noch 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das große Wort ist das Wort offenbar. Hier auf der Erde können wir uns verstellen und tun es auch gewöhnlich. Vor dem Richterstuhl des Christus wird keiner verdammt werden, aber sehr viele werden beschämt werden. Oswald Chambers stellt einmal die Frage, wenn wir vor dem Herrn Jesus stehen, wird er uns sagen, was wir für erbärmliche Schleicher gewesen sind. Er sagt, nein, er wird es uns nicht sagen, aber wir werden es empfinden. Davon bin ich überzeugt. Und wir sollten alle bemüht sein, Gott wohlgefällig zu leben. Dann kommt das nach langer Zeit das eigentliche Endgericht, das Gericht über alle die, die Jesus Christus nicht angenommen haben. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 20 und ich will einige Verse daraus lesen. Wir beginnen mit Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Throne stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Und Vers 15, Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Eine interessante Frage für dieses letzte Gericht ist die Frage, werden vor dem großen weißen Thron alle verdammt werden? Ich persönlich glaube nicht. Und zwar einmal aus der Formulierung heraus, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Daraus geht meines Empfindens hervor, dass noch einige gefunden werden. Und zweitens, kommt ja immer wieder die Frage auf, was ist mit den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben? Es ist eine Unzahl, die es nicht gehört hat, denn vor Pfingsten konnte man es nicht hören. Und nach Pfingsten hat es noch Jahrhunderte gedauert, bis die Missionare in die fremden Länder gingen. Erst seit dem vorigen Jahrhundert wird planmäßig Mission getrieben und auch heute hat man immer noch nicht alle Menschen erreicht. Römer 2, Vers 14 sagt uns, dass Gott die, welche das Evangelium nicht gehört haben, nach ihren Werken beurteilen wird. Das trifft aber für die Menschen in unserem Lande nicht zu. In unserem Land kann jeder das Evangelium hören. Und wenn zum Beispiel einer es hier in diesem Ort nicht hört, so ganz einfach deshalb, weil er es nicht hören will. Er hat es in der Zeitung gelesen, er hat ganz sicher unsere Plakate gesehen, er hat einen Handzettel in der Hand gehabt. Wenn er nicht hier ist, so aus dem ganz einfachen Grund, weil er nicht kommen will. Und all die Menschen werden ganz unweigerlich verdammt werden. Ich weiß, dass jetzt jemand fragen kann, ist Gott denn so hart? Dem muss ich als erstes sagen, erinnern wir uns an die Sintflut. Statistiker haben ausgerechnet, dass da Millionen Menschen gelebt haben und die Bibel sagt uns, dass sie bis auf 8 alle umgekommen sind. Die haben genauso am Leben gehangen wie wir. Da haben sich verzweifelte Szenen abgespielt. Man liest das so leicht und alles Fleisch verschied. Was hinter dem kurzen Satz steckt, ein ungeheures Elend. Oder denken wir an den Untergang von Sodom und Gomorra. Wir können auch an die Zerstörung Jerusalems denken im Jahre 70. Die Römer haben so lange die gefangenen Juden gekreuzigt, wie sie noch genug Holz fanden, dass sie kein Holz mehr hatten, war der einzige Grund aufzuhören. Und die übrigen kamen entweder in die Bergwerke oder auf die Galeere. Aber wir müssen Gott anders sehen. Gott ist gerecht und kann Unrecht nicht ungesühnt durchgehen lassen. Und die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Gott sandte seinen Sohn, um sündigen Menschen, wie du und ich es sind, ihre Schuld vergeben zu können. Etwas sehr Wichtiges über das Gericht vor dem großen weißen Thron ist die Frage, ob alle gleich behandelt werden. Und dazu wollen wir einmal Matthäus 11 aufschlagen. Matthäus 11, Vers 23 und 24. Da sagt der Herr Jesus, und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Also ganz eindeutig gibt es Unterschiede im Gericht. Es ergeht Sodom erträglicher. Nun ist die Frage, wem ergeht es erträglich, wem ergeht es schlecht? Was wissen wir von Kapernaum? Es wird uns nicht berichtet, dass die Menschen in Kapernaum besonders schlechte Menschen waren. Es wird uns aber von denen in Sodom berichtet, dass die Männer allesamt Homosexuelle waren. Und wie immer man heute darüber denkt, Die Bibel sagt uns, dass Homosexualität Gott ein Greuel ist. Und ich kann nur sagen, ich kenne glücklicherweise noch viele, und ich bin auch einer davon, denen ist sie auch noch ein Greuel. Oder können doch so viele schreiben, was immer sie wollen. Und doch sagt der Herr Jesus, diesen Homosexuellen ergeht es erträglicher als den normalen Menschen in Kapernaum. Warum? Kapernaum ist die einzige Stadt, in der unser Herr, außer in Nazareth, gewohnt hat. Die anderen hat er nur durchzogen oder mal übernachtet. In Kapernaum hat er gewohnt. In Kapernaum hat er die meisten Wunder getan. Das heißt, die Größe unserer Schuld richtet sich weithin nach der Größe unserer Erkenntnis. Die Bibel sagt uns einen Grundsatz. Wem viel gegeben, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, desto mehr wird man von ihm fordern. Das ist ein überaus ernstes Wort für unser Land. Bei uns hat einmal die Reformation stattgefunden. Es gibt viele gesegnete Gottesmänner, die in unserem Lande gewirkt haben. Und unser Volk hat sich in einer katastrophalen Weise von Gott abgewandt. Aber noch schlimmer erscheint es mir für die, die in unseren Versammlungen heranwachsen. Da sind viele Menschen, junge Menschen, die das Evangelium in frühester Jugend in aller Klarheit hören und es doch ablehnen. Auf die wartet ganz sicher das allerschwerste Gericht. Aber jetzt wollen wir sehr vorsichtig sein und keineswegs die Schuld unseren jungen Leuten allein zuschieben. Alle, die wir wiedergeborene Christen sind, wir müssen uns fragen, ob wir unseren Beitrag geleistet haben, dass jene hinfanden zum Herrn. Wir können ihnen auch ein Hindernis gewesen sein. Wir können auch so lahme und gemütliche Christen gewesen sein, dass sie nicht überzeugt wurden. Ich fürchte, dass erbärmliche lahme Christenleben, das wir heute weithin finden, ist zum großen Teil daran schuld, dass junge Menschen, die von uns das Evangelium hören, es nicht annehmen. Oder einmal ganz anders und viel härter ausgedrückt, in unserem Munde ist das Wort Gottes nicht mehr glaubwürdig. Und da sollten wir uns unserer Verantwortung bewusst sein. Was können wir denn nun tun, der noch keine Vergebung hat, angesichts der Tatsache, dass Gott richten wird? Wir haben es heute Abend zu Anfang in der Einleitung gehört. Da haben wir gehört, dass Gott, nachdem er die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, den Menschen gebietet, dass sie Buße tun sollen. Er gebietet Buße, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Das heißt doch ganz klar, Buße ist die Möglichkeit, dem Gericht zu entgehen. Es ist nicht die Frage, wie viel habe ich gesündigt oder nicht. Es ist die Frage, bin ich bereit, meine Schuld zu bekennen, bin ich bereit, vor Gott zu kapitulieren. Der Einzige, der mir helfen kann, ist Jesus Christus, der die Sünde der Welt gesühnt hat. Kein anderer. Und wir wollen noch einmal unsere beiden Texte gegenüberstellen. Der erste, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ein unendlich trauriges und düsteres Wort. Dass wir einmal sterben müssen, wissen wir. Und dann sagt uns die Bibel, danach das Gericht. Und aus der Formulierung hört man heraus, so sicher wie das Sterben, so sicher das Gericht. Wir können ihm nicht entgehen. Und dann das herrliche Wort unseres Herrn, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. ein unsagbar schönes Wort, voller Gewissheit, voller Klarheit. Der Herr Jesus ist der Einzige, der uns den Weg zum Vater öffnen kann. Und ich will noch auf ein anderes Wort hinweisen. In der Leidensgeschichte, kurz bevor der Herr am Kreuz verschied, heißt es, der Vorhang im Tempel zerriss. Ich habe dieses Wort oft gelesen früher, ohne mir etwas Rechtes dabei denken zu können. Heute ist es für mich immer eines der allerschönsten. Wir müssen dazu Folgendes wissen. Im Tempel zu Jerusalem gab es das Heiligtum und das Allerheiligste. Die beiden waren voneinander getrennt durch den Vorhang. In das Heiligtum gingen täglich die Priester und opferten, in das Allerheiligste ging nur einmal im Jahr und nur ein Mann, nur der Hohepriester, und der ging hinein mit dem Blut des Sühnopfers. Das Allerheiligste war der eigentliche Ort, in dem Gott wohnte. Da durfte keiner hinein, als nur der Hohepriester, einmal im Jahr. Und als der Herr Jesus ausrief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang. Das heißt, der Weg ins Heiligtum war offen. Der Weg zum Herzen Gottes steht heute jedem Menschen offen, ganz gleichgültig, wer er ist, um Jesu willen, wenn er sich nur auf das Opfer Jesu beruft. Das ist eine ungeheuer schöne Zusage. Und ich möchte es jedem sagen, auch für dich steht der Weg zum Herzen Gottes offen, wenn du den Herrn im Glauben annimmst. Zum Schluss sei noch auf Folgendes hingewiesen. Die größte Predigt, die sicher je auf unserer Erde gehalten wurde, war die Bergpredigt. Der Herr Jesus hat sie mit folgenden Worten beendet. Wer diese meine Worte hört und tut, dem werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen kam hernieder und die Ströme stießen an das Haus und die Winde wehten und es fiel nicht. Wer diese meine Worte hört und nicht tut, der wird einem törichten Menschen verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme stießen an das Haus und die Winde wehten und es fiel und sein Fall war groß. Der Herr sagt also, die, die mir zuhören, die scheiden sich automatisch in zwei Gruppen. In die, die hören und tun, in die, die hören und nicht tun. Das ist immer der Fall, wenn das Wort Gottes in der rechten Weise verkündigt wird. Auch heute Abend scheiden sich meine Zuhörer in zwei Gruppen, in die, die hören und tun und die, die hören und nicht tun. Das geht automatisch vor sich. Es gibt Gott gegenüber keine Neutralität. Entweder du nimmst den Herrn Jesus an oder du lehnst ihn ab. Dazwischen gibt es nichts. Möge Gott in seinem Erbarmen geben, dass du ihn annimmst. Wenn du ihn nicht annimmst, wartet auf dich nur noch das Gericht. Und die Bibel sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Heute gilt dir noch Jesu Einladung, heute gilt dir noch seine Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möge Gott in seiner Gnade schenken, dass du kommst, dass du heute kommst.